Die Kinder leben. Halleluja. Jesus ist der Name. Amen.
Amen.
Jesus, der Name über alle Namen. Amen. Halleluja, danke Herr. Amen. Jesus ist der Name. Der Grund, warum wir zusammenkommen, ist Jesus. Der Grund, warum wir überhaupt in der Lage sind, so zusammenzukommen, ist Jesus. Der Grund, warum wir eine Ewigkeitsperspektive haben können für unser Leben, ist Jesus. Und ich habe mir gerade jetzt so gedacht, wenn wir diese Perspektive, diese Sichtweise nicht haben, dann haben wir ein sehr, sehr begrenztes Leben. Und wir werden es niemals ins Ziel bringen, was wir uns vorgenommen haben, was wir erreichen wollten, was wir haben wollten. Es wird immer etwas fehlen. Danke, Herr, dass wenn wir auf dich schauen und sehen, was du getan hast und den Weg, den du bereitet hast, die Tür, die du aufgemacht hast, dass wir da durchgehen können, durch diese Tür in eine neue Dimension von Leben eintreten können. Heiliger Geist, bitte hilf uns, das zu begreifen, ergreifen. Die Tage verschlingen uns, Herr. Aber wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, unsere Existenz als Kind Gottes wahrzunehmen. Dass du uns hilfst, über diesen begrenzten Rand hinauszuschauen. Und dass wir da sehen können und wahrnehmen dürfen, wie unendlich es weitergeht. Unendlich. Ohne Ende. Und wir danken dir, Heiliger Geist, wir wollen das wollen. Wir wollen tief in unserem Innern Erfahrungen machen, die wir nur mit deiner Hilfe machen können. Nämlich, dass wir erfahren, dass wir wirklich Kinder Gottes sind, dass wir erfahren in unserem Innern, was du, Jesus, für uns am Kreuz errungen hast, dass wir in dem leben können, in dem wandeln können. Nicht hin und her getrieben von unseren täglichen Mühen und Sorgen. Ständiges Planen und Vorausschauen und wie wird es, wie soll es, was muss ich, was kann ich, sondern uns in die Dimension des Heiligen Geistes, des Geistes hineinzubegeben und uns fallen zu lassen im Vertrauen auf dein Wirken, Herr, im Vertrauen, dass du, Herr, über jede Situation bist, dass wir in diese Dimension vordringen können, die gegeben ist, die real ist, aber die wir noch nicht in dieser Art und Weise und in diesem Umfang erleben. Alles, was so hereinstürmt und hereindrängt, mit all dem, was wir konfrontiert werden am Tag und in der Nacht. Danke, Heiliger Geist, dass du uns diese Perspektive schenkst, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder des Allerhöchsten. Danke, Herr. Das ist mein Gebet, Herr. Amen. Halleluja. Genau. Heute, ihr Lieben, geht es um den letzten und dritten Teil von dieser Serie, von dem eine Reise in das Herz Gottes. Und es ist erstaunlich, je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt und je mehr man versucht, dort vorzustoßen und dort zu sehen, was dort abgelagert ist oder was dort liegt, steht, geschrieben, geredet, ganz egal, je näher wir dem kommen, umso faszinierender und umso einfacher ist Gott zu verstehen. Und ich möchte nur ganz kurz einen Rückblick machen von dieser Reise, was wir jetzt bis jetzt gehört haben. Und Ausgangsbasis ist dieser Vers in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt unter die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist für mich das Innerste seines Herzens, die Sehnsucht nach der Wiederherstellung der Beziehung zwischen ihm und uns Menschen, seinen Geschöpfen. Ich glaube, es gibt all die anderen Dinge, die es noch so gibt, ja, das sind alles irgendwie so Begleiterscheinungen, die begleiten uns dann. Ja. Er segnet uns mit allen möglichen Dingen, mit all dem, was wir notwendig haben, was wir brauchen und nach was wir uns sehnen oder manchmal auch nicht verstehen. Warum wir es nicht haben. Aber Gott ist in Kontrolle. Amen. Er ist Herr über jede Situation, über jede Geschichte. Und manchmal denken wir so kurz und wir müssen wissen, Gott denkt weiter. Er ist schon voraus. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir sehen die Dinge jetzt so, wie sie sind und da ist irgendwo so eine Grenze und bis dahin sehen wir und demnach beurteilen wir. Aber Gott schaut weiter. Und dann auf dieser Grenze können wir alle möglichen Feststellungen machen. Wir stellen fest, dass es nicht gelungen ist. Wir stellen fest, dass es nicht weitergeht. Wir stellen vielleicht fest, dass es hartnäckig ist mit dem, was wir da jetzt an uns spüren und erleben. Wir stellen fest, jenes und immer wieder und wir stehen da fest und da ist alles fest. Wir müssen uns damit beschäftigen und es uns in uns zulassen, dass unser Schöpfer einen viel weiteren Blick hat. Und wie oft es auch bedauerlich ist, was wir da an unseren Grenzen, Möglichkeiten feststellen. Und wie oft es auch traurig ist, ja, und wie oft es schier zum Verzweifeln ist. Aber Gott schaut weiter. Und dass er das tut, das wissen wir. Und deshalb müssen wir nicht an diesen Grenzen verzweifeln. Amen. Es geht weiter. Halleluja. So sehr hat Gott uns und dich geliebt, dass er für dich seinen Sohn geopfert hat, damit er dich wieder haben kann. Und wenn das nicht eine ganz zentrale, eine ganz zentrale Sache ist in seinem Herzen, dann habe ich es nicht verstanden. Und dann haben wir gesehen, die erste Folge war uns der Missionsauftrag. In Matthäus 28, 18 sagt er, geht in alle Welt, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie, was ich zu euch gesagt habe. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und bei diesen Aktionen werde ich immer bei euch sein. Das war sein Auftrag an uns. Das dient dazu, dass es den Menschen möglich gemacht wird, weil sie die frohe Botschaft des Erlösers und des Retters hören, dass sie wieder zu ihm kommen können. Dazu dient dieser Missionsauftrag, dass seine Sehnsucht in seinem Herzen, die Sehnsucht nach uns, nach seinen Geschöpfen, dass wir wieder zu ihm kommen können, dass wir wieder mit ihm vereint werden. Das ist Inhalt dieses Missionsauftrages. Und damit wir das auch wirklich gut und richtig und dynamisch und mit all dem, was wir dazu brauchen, machen können, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Diese Kraftausstattung, von der ich letzten Sonntag geredet habe, in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, die Hauptaufgabe, dass er uns Kraft gibt, den Missionsbefehl gerecht zu werden. Alle anderen Dinge, was der Heilige Geist noch an uns hat und mit uns macht und uns gibt und uns schenkt und uns führt und uns lehrt, das, versteht ihr, das ist Begleitung. Aber das Hauptding liegt immer in dem Zusammenhang zu finden, ist immer dort zu finden, dass eine Wiederherstellung stattfinden kann, dass wieder Friede, dass wir wieder in den Frieden mit Gott hineinkommen. Könnt ihr das, ja, kann man das? Das unterliegt alles diesem einen Herzenswunsch, seinem Herzenswunsch, dass wir wieder mit ihm vereint werden, dass er uns sozusagen wieder hat. Halleluja. Und heute, ihr Lieben, möchte ich über den dritten Punkt reden, was das alles für Auswirkungen für dich persönlich hat. Wenn wir diese Sache wahrnehmen, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das erkennen können, wenn wir darüber Offenbarung haben und das Heilige Geist hoffentlich, machst du die Herzen auf und lass das erkennen, welche Auswirkungen diese Erkenntnis dann auf dich als Person ganz persönlich hat und welche Auswirkungen es auf die Gemeinde hat. Wenn wir das erkennen. Ich bete, dass ich sitze zu Hause und sage, Herr, hoffentlich kann nicht nur ich das so sehen. Hoffentlich, Heiliger Geist, wirke es, dass es alle wahrnehmen können, dass es alle erkennen können, dass das deine oberste Priorität deines Herzens ist. Und wir strecken uns aus und dann brauchen wir dieses und dann wünschen wir uns jenes und Heiliger Geist und der Heilige Geist und wirkt da und was macht er und was tut er und dann gibt's Manifestationen und dann gibt's Sprachengebet und dann gibt's dieses und Prophetien und alle, aber alles dient dazu, dass die Menschen die frohe Botschaft erfahren und eine Begegnung mit diesem Lebendigen, ihrem Schöpfer haben. Verstehen wir das? Ich hoffe, dass das so verständlich ist und dass es eure Herzen auch so anrührt wie meines. Ich möchte zum Anfang zwei Dinge unterscheiden, nämlich zwischen Erweckung und Evangelisation. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Erweckt werden kann nur etwas, das gelebt hat und dann gestorben ist. Erweckt werden kann nur etwas in uns, was abgestorben ist. Erweckt, und das ist auch mein Gebet und meine intensive Bitte an den Herrn, nach all dem, was ich jetzt da so in den letzten Sonntagen geredet habe und empfangen habe, dass wir eine Erweckung erleben, dass unser Herz erweckt wird für das Herz Gottes. Dass unsere Herzen erweckt werden für das Herz Gottes. Und von diesem Herz Gottes haben wir geredet. Ihr wisst es jetzt. Aber dass unsere Herzen dafür, für seine Sache, für sein Herz erweckt wird. Da gibt es diese Schriftstelle in Hesekiel 37. Dort ist der Prophet Hesekiel, wird vom Herrn, von Gott, in ein Tal hineingeschickt. Und sie sehen dort, da liegen unendlich viele Menschengebeine, vertrocknet, verdorrt, ohne Fleisch, ohne Sehnen, ohne Muskeln. Und der Herr fragt den Hesekiel: Was denkst du, Hesekiel? Ist es möglich, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt: Ja, wenn du es sagst, Herr, dann wird's werden. Und dann sagt der Gott zu Hesekiel Folgendes. Er sagt zu ihm: Ich gebiete dir, oder ich sage dir jetzt an, prophezeie über diese toten Gebeine. Prophezeie über ihnen, dass sie wieder zum Leben erwecken, dass sie wieder lebendig werden. Und der Ezekiel: Ja, genau, und prophezeie wieder neues Leben und Leben in diese Gebeine. Und dem Moment, wo er das ausspricht, fangen an, die Gebeine zusammenzurücken und fängt an, da Fleisch zu wachsen, Sehnen zu wachsen, Muskeln zu wachsen. Und es steht ein mächtiges Heer auf, was vorher tot war, wieder erweckt. Ich habe das so, es handelt sich dabei um das Volk Israel. Israel ist irgendwo komplett daneben gegangen, komplett daneben abgedriftet. Es hat sich totgelaufen in den toten Ritualen. Es hat sich totgelaufen in stupiden Vorschriften und Traditionen. Dieses Feuer, dieses Lebendige in ihnen, es hat sich vollkommen totgelaufen. Und der Herr vergleicht es mit diesen Toten, mit diesen Gebeinen, die verdorrt und tot herumliegen. Und er sehnt sich danach und er sagt: Ich lasse sie wieder lebendig, will wieder meinen Heiligen Geist da hineinsenden, damit sie wieder lebendig werden. Und irgendwie hat mich das so ergriffen, dass Gott möchte in unsere Herzen, dass der Heilige Geist wieder diese Sache lebendig erweckt, dass wir unsere Herzen sein Herz wahrnehmen. Nicht nur irgendwie da so, ja, wir und die Gemeinde und dann diese Veranstaltung und dann dieses und dann jenes und organisieren und Events und versteht ihr? Wir sollten, das ist meine feste Meinung, unsere Blicke wieder in diese Richtung und in diese Richtung lenken, dass wir auf Gottes Herz hin uns ausjustiert, uns ausrichten, auf sein innerstes Verlangen, was ihn verzehrt hat, bis er seinen Sohn gesandt hat. Halleluja. Wir sehen also, Erweckung ist etwas, was der Heilige Geist tun, nur er tun kann. Nur er kann Totes lebendig machen. Wieder lebendig machen. Wenn wir uns jetzt Evangelisation anschauen, dann haben wir gehört, wenn wir uns erinnern, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, diese Kraft von oben, die uns befähigt, Zeuge zu sein. So, hier liegt die Aktion bei uns. Er hat uns zu was befähigt, das wir tun sollen. Das bedeutet, wir sollen es tun, wir sollen Jesus zu den Menschen bringen. Und dann erst von Gemeinde und wie toll wir es haben und wie schöne Musik und das wunderbare Licht und all den tollen Boden und diese Schau mal her. Und du musst kommen und dann wirst du sehen. Halleluja. Die Welt braucht Jesus und keinen Raum und kein Kirchengebäude. Das sind alles Dinge, die der Herr segnet, die der Herr dazu gibt. Ja? Wir sind hier, habe ich letztes Mal schon gesagt, wir kommen in die Gemeinde, um dort zugerüstet zu werden für den Dienst. Und der vorrangigste Dienst aller Dienste ist Jesus zu den Menschen bringen. Dann schauen wir, dass die Kinder und die Musik und die Beleuchtung und der Sound und die Technik und Küche und sonst noch was, ja, das ist alles Zugabe, verstehen wir? Halleluja, danke Jesus. Jesus ist also unser Vorbild in dieser Sache und in dieser Sache, dass wir das umsetzen und das haben wollen oder darin wirken wollen, was Gottes im Zentrum von Gottes Herz ist. Im 1. Timotheus 1, 15 habe ich letztes Mal schon gelesen, Jesus, und das ist absolut sicher, schreibt der Paulus an Timotheus, das ist absolut sicher, Jesus ist in die Welt gekommen, um zu retten. Und wenn Jesus unser Vorbild ist, ihr Lieben, was wir so oft behaupten und so oft von uns geben, wir schauen auf Jesus. Nein, wir schauen deshalb auf Jesus, damit wir sehen, was er macht, wie er denkt, wie er redet. Ja? Und wir nehmen uns das als Vorbild. Jetzt sollen wir so reden, jetzt sollen wir so denken. Ja, das ist unser Vorbild. Und wenn Jesus in die Welt kommt, um zu retten, was verloren ist, dann ist er darin genau unser Vorbild. Wir gehen hinaus zu den Menschen, damit Jesus eine Gelegenheit bekommt, zu retten, was verloren ist. Amen. Halleluja. Mein Gott, so viel Begeisterung. Aber wisst ihr, bevor man den Kuchen isst, muss man ihn backen. Und wir sind jetzt beim Backen. Spürt ihr die Hitze? Also es ist ganz wichtig, dass wir deshalb, wenn wir rausgehen, wir müssen, und das ist eine entscheidende Sache, wir müssen Jesus richtig darstellen, richtig zu den Menschen bringen, in einer richtigen, dass sie ihn als solchen erkennen, wie zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 5, wo es heißt, Jesus, ein Kind ist uns geboren und er hat diesen Namen, er ist Friedefürst, Gott allein. Was noch? Immanuel. Das sind so Aussagen oder so Namensgebungen, Friedefürst und Rat. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, wunderbarer Ratgeber. Versteht ihr, wenn wir diese Attribute, mit diesen Attributen Jesus verkaufen, ja, okay, Amen, dann nehmen sie ihn als einen Friedefürst wahr, dann müssen wir ihnen sagen, er ist dazu gekommen, damit wir wieder Frieden haben mit unserem Schöpfer, mit unserem Gott. Das Neue Testament gibt überhaupt keinen Aufbauplan einer Gemeinde bekannt beschrieben. Es steht überhaupt nirgends, wie es ablaufen soll, wie spät wir uns treffen sollen, wie wir dabei tun sollen. Überhaupt nicht. Warum? Weil die Konzentration und die Hauptaufgabe galt den Verlorenen. Da ist es nicht darum gegangen, wie wir uns jetzt da schlichten und wie wir uns da richten und wie wir uns das alles schön machen und wie wir uns alle begeistern können an irgendeinem, ja, versteht ihr? Sondern die Hauptaufgabe des Neuen Testamentes war, egal ob du angefangen hast bei Petrus bis Paulus, bis Judas, bis all diese, bis hinein in Hebräer, es ist immer um die Verlorenen, es geht immer um die Leute, immer um die Menschen. Es geht immer um die Menschen. Heute war auch so, was sind die Gemeinschaft und wisst ihr Männer, ich schätze, ich bin so auch dieses Grillen, ja. Wenn wir zusammenkommen, grillen, der Herr hat mich ein bisschen angestoßen, sonst ich bin nicht ein Typ, der so zusammenkommt und ein bisschen plaudern und so weiter, das, ja, okay. Aber der Herr hat mir wirklich gesagt, Hans, diesmal musst du dabei sein. Da geht es um Gemeinschaft, da geht es um die Menschen. Wir kennen uns, wir laufen aneinander vorüber, ihr kommt da herein, ihr kriegt was serviert und nachdem ihr gegessen habt oder das meiste wieder liegen lassen habt im Teller, geht ihr wieder nach Hause. Aber wir müssen an unseren, und das ist auch ein Grund, warum wir, um das intensiver zu gestalten, um das wirklich, wir müssen an unseren Beziehungen bauen. Und das ist der Grund, warum ich da hingehe. Ich will verfügbar sein. Jeder kann mir anreden, auch wenn ich ein bisschen abseits stehe. Nein. Jeder kann mich anreden. Mich kann jeder anreden. Unsere, die Gemeinde, ich denke jetzt nicht Raum, ja, sondern die Gemeinde, jeder von uns ist ein Glied am Leib Jesu, das ist seine Gemeinde. Wir sind dazu aufgefordert, das ist unsere Hauptaufgabe, dass Jesus zu den Menschen zu bringen. Wir dürfen dieser Verlorenen und dieser irren Welt, wir dürfen das nicht dem Teufel überlassen. Und wenn wir hören in den Nachrichten, in den Medien, was alles läuft, ich weiß nicht, die wievielte tote Frau heute oder gestern wieder gefunden worden ist in Österreich. Das ist so irr. Menschen rennen herum mit den Messern, stechen um sich, bringen Menschen. Das ist so was Irres. Und wir sind dazu aufgefordert, wir dürfen diese Welt, diese Menschen, wir dürfen das nicht dem Teufel überlassen. Wir müssen dagegen aufstehen, wir müssen Jesus zu den Menschen bringen. Damit sie eine Perspektive für ihr irres Leben bekommen. Amen. Für ihr trostloses, für ihr dieses Versagen, was so in den Menschen drinnen ist. Wenn du Jesus angenommen hast, dann gibt es für dich kein Versagen mehr. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du bist kein Versager. Jesus hat alles errungen für dich. Jesus hat das alles durchgestanden für dich. Du brauchst dich nicht zu bemühen, du brauchst dich nicht zu berappeln, du brauchst dich nicht überfordern. Du bist besser, du lässt Jesus den Vortritt. Du wirst nur irr dabei. Ich kenne das aus meinen früheren Zeiten. Du, wie oft, oder selber, ja? Ja, du denkst, ich drehe noch durch. Und dann sagt ein Kluger, du musst auf Jesus schauen. Ja? Er hat nie durchgedreht. Ja? Er hat nicht in Gethsemane durchgedreht. Er hat nicht auf dem Weg zu Golgatha durchgedreht. Da wäre es richtig zum Durchdrehen gewesen. Im Angesicht dessen, was passieren wird mit ihm. Er hat es seinem Vater in die Hand gelegt, sein Leben. Und sagt, Vater, so wie du, ist es geschehen. Und ich sage mir heute so oft, Jesus, das ist deine Angelegenheit. Ich lasse mich nicht irrmachen. Von dir aus da alles so, du denkst, du bist wie in einem kleinen Planetarium und die Kometen schießen herum wie die Irren. Und ding, 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 ding. Wir werden uns nicht erschrocken in das Gemeindeschneckenhaus zurückziehen. Wir werden nicht erschrecken und sagen, hoffentlich am Sonntag kann ich wieder da hineingehen und da sind wir dann wieder unter uns und da können wir uns streicheln und Trost zusprechen. Ja, das können wir alles, sollen wir alles. Aber das ist nicht das Ende und das ist auch nicht der Anfang. Wir müssen darstellen, Jesus und nicht das Gemeindliche, das ist nicht das Vordergründige. Ich habe das schon erwähnt auch, wir sagen dann oft, du musst in die Gemeinde kommen. Ja, du musst in die Gemeinde kommen. Und wir denken dann, wenn er diesen absoluten Sound hört, dann wird es ihn überwältigen. Und dann kommt er da herein und denkt sich, oh, da gehe ich morgen auf dieses Rockkonzert, da ist er anders drauf. Wenn jemand die Fähigkeit hat, Menschenherzen umzudrehen, dann ist es der Heilige Geist. Und deshalb sagte er auch ja, wenn wir, es ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Es nicht durch Heer und Kraft, sagt der Herr, sondern durch meinen Geist. Viele aus meiner Vergangenheit habe ich Informationen oder dieses und jenes gehört, die sind losgezogen mit Heer und Kraft, um zu evangelisieren. Aber wisst ihr, die Kraft, die wurde gleich aufgebraucht. Und dann habe ich es mit Leuten zu tun gehabt, die dann gekommen sind und sagten, ja, wir evangelisieren nicht mehr. Die Leute sind so und so und die Leute machen so und die reden das und das interessiert sie nicht. Aber das sind genau die Positionen, genau die Situationen, die eintreten, wenn du mit deiner Kraft hinausgehst, wenn dir nicht bewusst ist, dass du gar nichts bewegen kannst, dass du nur Zeugnisse geben sollst. Du bist ein Zeuge. Du sollst Zeuge sein, sagt die Bibel. Du sollst erzählen, was du mit Jesus erlebt hast, was Jesus mit dir gemacht hat, welche Veränderungen er in dir vorgenommen hat, wie sich deine Lebenssituation verändert hat, seit dem Moment, wo du mit ihm gehst, oder vielleicht erst 2 Tage später. Das ist unsere Aufgabe, nicht mit Heer und Kraft. Boing, boing, boing. Dafür haben sie kein Verständnis. Wisst ihr, dass sie Sünder sind, das wissen sie selber am besten. Wir sollen Jesus, wir sollen nicht ihn sagen, und jetzt kommt der Richter, und jetzt kommt der, sondern wir sollen sagen, er ist der Friedefürst. Er ist ein ewiger Vater. Viele haben keinen Vater. Viele haben keinen Vater kennengelernt. Viele wissen nicht, was väterlich bedeutet. Einen starken Gott. Sie brauchen einen starken Gott. Sie brauchen jemanden, dem sie vertrauen, weil sie wissen, da gibt es einen starken Gott. Dann dieser Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber. Nicht einer, der dich in die Irre, dir Rat schenkt, wo du danach zugrunde gehst, wo du die falsche Richtung einschlägst, sondern ein Wunderbarer, der Wunder tut an dir. Dieser Rat wirkt sich aus in deinem Leben durch ein Wunder. Halleluja, Jesus, danke. Das ist unsere Aufgabe, ihn richtig darzustellen. Nicht mit der Keule. Nicht mit Gericht, nicht mit ewigem Tod. Ich finde da nichts. Da steht nirgends, er wird ein Schlechter genannt. Halleluja. Und dann, ihr Lieben, jemanden, einen Menschen zu Jesus führen, es gibt nichts Geistlicheres, was du erleben kannst, als wenn eine Person, mit der du Jesus gebracht hast, dass sie diesen Jesus annimmt. Es ist das größte Wunder, welches überhaupt passieren kann. Da wird ein Mensch aus dem Reich der Finsternis herausgenommen und in das Reich der Liebe seines Sohnes hineinversetzt. Ein größeres Wunder gibt es nicht. Und wenn du das jemals erlebt hast, dass in deiner Gegenwart, nachdem du ihnen Jesus gezeigt hast, sich entschlossen hat, das Leben Jesus zu geben, dann kannst du nachvollziehen, was in dir, kannst du dich erinnern, was in dir passiert ist. Ich kenne Situationen, ich bin damals, wie ich da im Krankenhaus war, wo mich der Herr durch die exzellenten Hände der Ärzte geheilt hat. Halleluja, danke Jesus. Bin ich da mit diesem Josef, ich habe das schon einmal erzählt, ja. Und ich habe gemerkt, er ist so am zerbrochen und er hat keine Vorstellung mehr, wie das weitergehen soll. Nicht aufgrund seiner Krankheit, sondern aufgrund seiner Lebenssituation. Er war so verzweifelt. Ich habe gesagt, Josef, du musst jetzt hersitzen am Tisch, wir müssen jetzt reden. Und ich habe gesagt, Josef, mit all das, was ich so jetzt empfangen habe, vernehme und so irgendwie wahrnehmen kann, kann ich dir nur eines sagen, du brauchst Jesus. Und dann habe ich ihm erzählen können, wer dieser Jesus ist. Und ich habe nicht, und er war sofort, und ich bin dann, er hat sein Leben Jesus gegeben, ich habe das gespürt, er war dann, und wir haben es nur lange geschrieben, jetzt schon länger nicht mehr, werde ich wieder ein bisschen anzünden. Und dann bin ich da weggegangen. Und dann habe ich was, dann spürst du, dass du kannst nicht einmal sagen, du kannst nicht sagen, Hans, das hast du gut gemacht. Der Gedanke kommt nicht. Du kannst nur sagen, danke Jesus. Deshalb, ihr Lieben, ist das eine so geistliche Erfahrung. Du brauchst nicht dich irgendwie und Halleluja und trausig und irgendwie und was, sondern wenn du diesen Auftrag ausübst, wenn du dich da hineinbegibst, wenn du dich da vom Heiligen Geist leiten lässt und wenn es dann der Heilige Geist macht und es passiert, dann hast du eine Erfahrung gemacht, wo du Gott erlebt hast in Aktion. Amen. Halleluja. Gut, so. Es ist das größte Wunder. In Johannes 16, Vers 8 und 9, Johannes 16, Vers 8 und 9, da ist vielleicht eine Hilfe enthalten oder beinhaltet eine Hilfe, wie wir Menschen, wie wir Jesus zu den Menschen bringen. Ihr habt das so irgendwie so gesehen und da heißt es, und ist er erst gekommen? Die Rede ist vom Heiligen Geist. Jesus redet jetzt mit ihnen und sagt, jetzt könnt ihr euch noch nicht alles sagen, weil das würde euch überfordern. Aber wenn er dann da ist, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Wer öffnet den Menschen die Augen über ihre Sünden? Dann sollen wir es ihm tun lassen. Wer zeigt ihnen, dass sie gerecht sind, die Gerechtigkeit Gottes? Der Heilige Geist. Wenn wir immer selber versuchen und immer denken, wir müssen das machen, wir haben jetzt diese Sache, das musst du tun und du musst sagen und du musst ihn darauf hinweisen und so, dann sperrst du den Heiligen Geist aus dieser Aktion aus. Und dann musst du es selber machen. Und dann musst du eben das ernten, was du gesät hast. Amen. Der Heilige Geist ist der Hauptakteur. Er überführt. Die Menschen, wenn du sie auf diese Sache, was immer dir jetzt ansprichst, sie werden Anstoß haben an dem, was du sagst. Aber wenn sie der Heilige Geist überführt, ja, so wie er es bei mir gemacht hat. Mir hat der Mann, ich bin gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich irgendwas ist, in, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, habe ich gesagt, aber irgendwas ist bei mir los. Und dann hat er gesagt, weißt du was, da tun wir nicht lange um, wir beten jetzt das Gebet und du gibst Jesus dein Leben, übergibst. Ja, ich war erleichtert und das war super. Er hat nur dieses Gebet mit mir gebetet. Er hat nicht lange da gesagt, du musst dieses oder jenes, pass auf, oder versuch ja nicht und so. Versteht ihr? Und ab dem Zeitpunkt hat der Heilige Geist begonnen, in mir zu wirken. Und ab dem Zeitpunkt beginnt der Heilige Geist in den Herzen der Menschen Veränderung zu wirken. Sichtweisen zu verändern. Amen. Nicht durch Herr und Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist ein Vers, den müssen wir behalten. Der gilt für so viele Situationen in unserem Leben. Das, was wir tun sollen, ist erstens, wir beten. Wir beten für diese Menschen. Wir geben Zeugnis. Und wir sind verfügbar. Wir müssen verfügbar sein für die Menschen. Sonst sind wir nur irgendwo so ein Zug, der vorbeifährt, irgendein Essenspaket rauswirft und dann ist er wieder weg. Wir müssen verfügbar bleiben für diese Menschen. Und deshalb, ihr Lieben, weil ich verfügbar sein möchte, bin ich schon bei der Grillerei dabei. Zusammenfassend zum Schluss, ihr Lieben, lasst euch immer wieder an das Innerste des Herzens Gottes erinnern. Das ist mein Gebet, das will ich behalten, das will ich, dass es eingebrannt ist, dass es eingeschweißt ist. Von meinem Fach würde ich sagen, einbetoniert. Und so möchte ich das haben. Und Vater, ich danke dir jetzt für alle, die gehört haben, Herr, für jedes Herz, das sich das Offenbarung erhalten hat, das eine Reaktion gezeigt hat, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du es bist, der Reaktionen hervorruft, dass du es bist, der anstößt, dass du es bist, der bohrt, ohne dass Blut fließt, ohne dass Schmerzen entstehen. Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, um uns Kraft, unsere Kraft zu sein, um unseren Auftrag von unserem Herrn ausführen zu können, dass wir dich darstellen können, Herr, wie du wirklich bist, wer du wirklich bist, was du bist. Und was du getan hast und was du noch immer tun wirst und immer weiter tun wirst. Ich danke dir, Heiliger Geist, und ich prophezeie, genauso wie Gott es dem Hesekiel geboten hat, dass all das, was in uns, in dieser Beziehung, in unseren Herzen abgestorben ist, dass es wieder zu neuem Leben erweckt wird. Dass du, Heiliger Geist, dort wieder die Türen aufreißt, dass das Herz Gottes, das Innerste dieses wunderbaren Herzens, Teil unseres Herzens wird. Und dass wir dir dadurch Ehre geben, Herr. Dass du dadurch zu Ehre kommst, dass du dadurch gelobt und gepriesen wirst. Und dass die ganze himmlische Herrschar jubelt und freut und schreit, wenn nur eine Seele sich zu dir bekehrt, Herr. Danke, Jesus, dass wir das erleben werden, in einem Ausmaß, wie wir es uns nicht vorstellen können, aber in einem Ausmaß, welches möglich ist. Weil du es bist, Heiliger Geist, der die Triebfeder ist. Weil du es bist, der das Feuer ist. Du machst Feuer, du bist Feuer. Und Herr Jesus hat uns nicht nur mit Wasser, sondern er hat uns auch mit dem Heiligen Geist mit Feuer getauft. Damit wir nicht nur rauchen, sondern brennen. Amen, dass wir brennen für Errettung der Menschen, damit sie eine Begegnung haben mit ihrem Schöpfer und damit diese Begegnung sie dahin führen wird, von woher sie kommen, nämlich in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart ihres Vaters, in die Gegenwart ihres Schöpfers, in die Gegenwart eines sie über alles liebendes Herz. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.